Wir kommen jetzt zur Burg Antonia. Paulus, der Heidenmissionar, kam auf seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem. Das wird beschrieben in Apostelgeschichte 21. Er ging in den Tempel und wurde dort von Juden, die ihn kannten von der Türkei her, wurde er beschuldigt, er hätte Heiden in die inneren Vorhöfe verbotenerweise hineingeführt. Das war eine reine Lüge. Aber das genügte, dass die Volksmassen aufgebracht auf ihn stürmten und ihn beinahe auf dem Tempelplatz umgebracht hätten. Und da intervenierte der Schnelleingreiftrupp aus der Burg Antonia. Die hatten hier in dieser Ecke, in der Nordwestecke, eine Treppe, da konnten sie schnell runter und sofort eingreifen, da in den Vorhöfen. Und Paulus wurde also noch im letzten Moment entrissen und dann wurde er getragen auf diese Treppe hinauf. Und da sagte dann Paulus zu dem hohen Offizier: Ist es mir erlaubt, zum Volk zu sprechen? Und er erstaunt: Ach so, du bist also nicht dieser Terrorist da, der voran. Nein. Und hat ihm erklärt, wer er ist. Und so gibt ihm dieser hohe Offizier die Erlaubnis zu sprechen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 22, 40. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach: Achim ve'avot, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung an euch. Das können wir also ganz genau lokalisieren. Das war hier auf dieser obersten Stufe. Das war gleichzeitig auch auf den Tempeldächern der Säulenhallen. Da konnte Paulus stehen und der Volksmasse, die hier aufgebracht im Heidenvorhof stand, eine kurze Ansprache halten. Und zwar, wie das in Jerusalem damals üblich war, nicht aramäisch, sondern hebräisch. Und da hat er ein wunderbares Plädoyer abgelegt über Heidenmission. Und das ist doch interessant angesichts des Heidenvorhofes, den man ja so groß erweitert hatte, damit möglichst viele Heiden den wahren Gott erkennen könnten. Da sagt Paulus, wie er berufen worden ist von dem auferstandenen Messias, den er gesehen hat, dass er eben weit weg zu den Heiden gehen soll. Und dass diese Heiden besser hören werden als die Juden hier in Jerusalem. Als er das gesagt hatte, war es aus mit der Ruhe und die ganze Volksmenge begann zu toben und verlangte den Tod des Paulus. So wurde er evakuiert in die Burg Antonia und so in Sicherheit gebracht. Und von da an begann dann sein Leidensweg über Jerusalem, Caesarea, schließlich bis nach Rom. Und alles, weil er eben sich für das Evangelium unter den Heiden eingesetzt hatte, und zwar so, dass er predigte: Heiden müssen keine Juden werden, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Er erklärte, ihr müsst einfach eure Schuld Gott bekennen und das Opfer des Messias für euch in Anspruch nehmen. Ihr werdet nachher getauft, aber das hat nichts zu tun mit einem Übertritt ins Judentum. Ja, die Zwischenwand der Umzäunung ist abgebrochen. Und das hat sie geärgert. Darum waren sie so gegen ihn, weil er die Leute nicht ins Judentum brachte. Übrigens, heute sieht man diese Gefahr wieder, dass es Leute gibt, die versuchen, die Christen aus den nichtjüdischen Völkern ins Judentum hineinzubringen. Sie sagen, kommt doch im Herbst und wir gehen das Laubhüttenfest feiern in Jerusalem. Das ist doch kein Auftrag für Christen, für die Gemeinde. Das ist Rückführung ins Judentum. Das geht nicht. Und Paulus hat gesagt, das darf nicht geschehen. Er selber als Jude ist in den Tempel gegangen und hat sogar Opfer gebracht. Apostelgeschichte 21. Aber er hat Nichtjuden niemals ins Judentum hineingeführt. Und dafür musste er leiden. Also darum ganz wichtig, dieses Plädoyer für Heidenmission angesichts des Heidenvorhofes in Jerusalem. Wir können heute archäologisch diese Treppe genau lokalisieren und die befindet sich genau an der Stelle, wo heute das Gavanima Minarett steht. Das ist eine ausgesparte Ecke, wo diese Treppe drin war. Da hat Paulus dieses Plädoyer abgelegt. Hier das Felsfundament der Burg Antonia ist heute noch schön sichtbar. Und ich habe das mal fotografiert, sieht man dieses Balkenloch. Das ist noch eins von fünf Balkenlöchern, die man hier gefunden hat. Die trugen die nördliche Decke der Säulenhalle. Kann man heute noch schön sehen. Ein anderer Blickwinkel, also da stand Paulus und redete zum Heidenvorhof. Und jetzt gehen wir zu den innersten Vorhöfen. Wir fliegen mit einem Jet über den Tempelberg. Schon etwas speziell, ja? Hier das eigentliche Tempelhaus. Vorne breit und hinten schmal. Darum nannte man es Ariel, Gottes Löwe. Der Löwe hat vorne ein breites Gesicht und hinten ist es schmal. Ja? Und das steht da im innersten Vorhof. Das ist das Lager der Schechina. Man hat diesen Vorhof verglichen mit dem Vorhof der Stiftshütte früher, wo das Goldene Haus drin stand im Vorhof und darüber war die Wolke der Gegenwart Gottes, die Schechina. Und darum nannte man das Lager der Schechina. Und davor der Altar, wo die Lämmer geschlachtet wurden. Der Löwe und das Lamm. Dann hier vorgelagert der Frauenvorhof. Das war nicht einfach so eine Fantasieerfindung. Denn schon ganz früher, zur Zeit von Mose, bei der Stiftshütte, lesen wir von Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Also im Eingangsbereich der Stiftshütte war schon der spezielle Anbetungsort der Frauen. Und darum hat man da vor dem Lager der Schechina einen Vorhof gebaut, den Vorhof der Frauen, der speziell der Anbetungsort der Frauen war. Ja, jetzt gehen wir gleich mal in den Frauenvorhof hinein. Und wir sehen, ins Lager der Schechina hinein führte eine gewaltige Türe, das sogenannte Nikanor-Tor. Das war das herrlichste, schönste Tor im ganzen Tempelbezirk. Und davor 15 halbkreisförmige Treppen. Darauf stand an den großen Festen der Priesterchor und das levitische Orchester. Und die haben da die Psalmen aufgeführt. Also der große Versammlungsort im Tempel war speziell der Vorhof der Frauen. Da durften auch die Männer hineinkommen. Später hat man hier noch eine Etage gebaut, so war dann an den großen Festen waren die Frauen da oben, die hatten die Logenplätze und die Männer waren unten. So wie es heute noch in orthodoxen Synagogen sind ja Männer und Frauen getrennt. Fürs Christentum gibt es diesbezüglich keine Vorschrift im Neuen Testament. Ja, und da sieht man, der ganze Frauenvorhof war umgeben mit Säulenhallen und darin gab es 13 Opferkäste, wo man Geld einlegen konnte für verschiedene Zwecke. Warum 15 halbkreisförmige Treppen? Man hat sie analog gebaut zu den 15 sogenannten Stufenlieder. Die Psalmen 121 bis 134 sind 15 Psalmen, die man sang, wenn man zu den großen Festen nach Jerusalem ging. Sieht man diese gewaltigen Leuchter im Frauenvorhof, 25 Meter hoch. Die wurden aber nur am Laubhüttenfest angezündet und am Chanukka-Fest im Winter. Das waren ganz besondere Ereignisse. Die moderne Archäologie der letzten Jahre hat gezeigt, genau an der Stelle dieser Treppe, die heute auf die Moslem-Plattform hinauf geht, da waren diese 15 halbkreisförmigen Treppen. Da wurden an den großen Festen im Tempel die Psalmen aufgeführt, mit Orchester. Übrigens in den Synagogen schon damals benutzte man keine Instrumente. Der Gesang war wortkonzentriert, logozentrisch. Also der Inhalt sollte im Vordergrund stehen. Aber dann dreimal im Jahr war das anders, wenn man zum Tempel ging. Da war das Orchester mit dabei. Das war natürlich für jeden Juden auch emotional ein ganz besonderes Ereignis. Aber es ist schon ein Unterschied zu unserer Kultur. Wir werden ja ununterbrochen mit Musik schlechthin erschlagen. Und wenn ich das sage, dann bin ich nicht irgendwie ein Musikfeind, sonst hätte ich ja nie Musik studiert. Aber es ist schon ein Unterschied. Darum, bei uns geht auch die ganze Sensibilität verloren. Musik macht man erstmal nicht selbst, meistens, sondern konsumiert sie nur passiv. Aber im Judentum waren dann das ganz große Ereignisse, wirklich Lebensereignisse im Jahr, wenn man dann diese Tempelmusik so erlebte mit Orchester und dem professionellen Priesterchor. Ja, sieht man etwas von diesen Schatzkästen? Markus 12, 41. Und Jesus setzte sich in der Schatzhalle, gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Also die Schatzhalle, das war diese Halle mit den Kästen. Und der Jesus schaut zu, wie Leute da Geld geben. Wir lesen weiter. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein. Das ist ein Asarion. Und er rief seine Jünger herzu und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Die Lepta, Mehrzahl von Lepton, das waren die kleinsten Münzen, die es damals gab. Und diese Frau hatte also 2 Lepta eingelegt. Für damalige Verhältnis war das ein paar Minuten Arbeit für einen normalen Arbeiter. Das war ihr ganzes Vermögen. Sie hat einfach alles eingelegt. Und der Jesus lobt diese Frau ganz speziell. Und zwar ist diese Frau uns ein Beispiel für jemand, der nicht am Geld hängt. Und der bereit ist, auch in den Sachen der Finanzen auf Gott zu vertrauen. Ganz eindrücklich. Sie hat ja kein Gebot, sie muss alles geben. Sie hat sich gesagt, gut, ich habe 2 Lepta, viel ist es nicht und Gott muss ja für mich sorgen, dann gebe ich ihm gleich alles. Das sind wir schlicht stumm und erschlagen. Aber es ist ein glühendes Beispiel, dass man eben gerade auch in finanziellen Dingen auf Gott vertrauen soll. Wir haben in unserer Gesellschaft alles abgesichert mit Versicherungen. Das Hinterletzte kann man noch versichern, wenn man noch ein bisschen unruhig ist. Aber diese Frau kannte offensichtlich eine tiefe innere Ruhe ohne jegliche Absicherung im Vertrauen auf Gott. Und der Sohn Gottes hat das gesehen. Am Laubhüttenfest wurden diese hohen 25 Meter hohen Leuchter angezündet und dann haben alte Männer vom Sanhedrin haben Fackeln genommen und die haben dann Reigen vorgeführt. Und das Orchester und der Levitenchor, die haben Tempelmusik aufgeführt. Übrigens nicht die ganze Masse hat getanzt. Das waren die alten Männer. Aber ich meine, wenn alte Brüder beginnen zu Reigen aufzuführen, dann ist das schon etwas ganz Spezielles, würde ich sagen. Im Gesetz wird gesagt, 3-mal als Befehl, am Laubhüttenfest sollst du dich nur freuen. Das war das größte Freudenfest des ganzen Jahres. Aber bedenken wir, ein paar Tage zuvor war Yom Kippur, wo jeder die Möglichkeit hatte, nochmals das ganze Jahr zu überdenken und vor Gott zu ordnen. Und es ist wirklich so, ein entlastetes Gewissen vor Gott im Bewusstsein der Vergebung, das gibt die Basis für die tiefste Freude, die es überhaupt gibt. Das ist nicht eine künstliche, gemachte, überschwängliche Freude, die gar nicht echt ist, gar nicht dem Inneren entspricht, sondern die man macht. Nein, das ist wirklich eine Freude, die man im tiefsten Inneren empfindet, in dem Bewusstsein der Vergebung. Und nun, an diesem Fest war der Herr Jesus auch da. Johannes 7 erzählt ja, das war am Laubhüttenfest. Und in Johannes 8, Vers 12 lesen wir: Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht schien in die Dunkelheit hinaus. Und auch heute ist es unsere Botschaft. In einer orientierungslosen Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was oben, was unten ist, die nicht mehr weiß, was Recht und Unrecht ist, dürfen wir das Licht von Jesus Christus haben. Und wer ihm nachfolgt, hat die Zusage, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn es zu viel war heute, alles, was wir gehört und gesehen haben, wenn nur dieses Bild bleiben würde, dann ist es schon gewaltig. Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Alles im Tempel weist auf ihn hin. Aber das ist schon eine ganz wunderbare Wahrheit. Er das Licht in dieser dunklen Welt. Nun gehen wir vom Frauenvorhof ins Lager der Schechina. Das war eben der Ort des Tempelhauses und der Opfer, wo tagtäglich eben im Durchschnitt von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags die Opfer dargebracht wurden. Tagtäglich flossen Ströme von Blut, wortwörtlich Ströme. Es gab ja ein ganz wunderbares System. Hier in diesem Gebäude gab es ein Wasserrad, mit dem man Wasser aus dem Tempelberg pumpen konnte, aus einer gigantischen Zisterne. Die hat man übrigens gefunden, die ist genau da im Tempelberg. Und da konnte man von daher den ganzen Bereich rund um den Altar überfluten und so wurde das Blut mit dem Wasser durch ein Kanalsystem dann ins Kidrontal hinuntergespült. Aber man lernte hier das Prinzip aus Hebräer 9,22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. 1. Johannes 1,7. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das wollte Gott so im Judentum einprägen, das Bewusstsein, nur auf der Grundlage des Blutes gibt es Zugang zu Gott. Hebräer 10, 14, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Beim Morgenbrandopfer mussten mehrere Priester zusammen jeweils den Priestersegen aus 4. Mose 6, 24 bis 26 verkündigen. Mit den Händen über dem Kopf auf Hebräisch und da wurde der Name Jahwes ausgesprochen, ausnahmsweise. Yevarechecha Yahweh veYishmerecha. Ya'er Adonai Panecha Alecha Vichunecha. Yisa Yahweh Panav Alecha veYasem Lecha Shalom. Der warmkehligen Sprache der Propheten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Segen, Bewahrung, Gottes Licht, Gnade und Gottes Frieden ist nur möglich auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Das lernen wir hier. Am Eingang zum Tempelhaus gab es einen gigantischen goldenen Weinstock, der beständig wuchs, weil jeder konnte einen Geldbeitrag geben und so wurden wieder neue Trauben und Blätter hinzugefügt. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Der Jesus sagt, auch dieser Weinstock weist auf ihn hin. Und es zeigt, was wahres Christentum ist. Das ist eine lebendige, organische Verbindung mit dem Erlöser. So wie die Reben, die Trauben produzieren, mit dem Weinstock eine organische Verbindung bilden müssen, sonst verdorren sie. Das ist so eindrücklich, wenn man Weinblätter zum Beispiel abschneidet, die sehen so schön frisch aus und in der Kürze verdorren sie, sobald sie vom Weinstock getrennt sind und nicht mehr den Lebenssaft haben. Also, das ist wahres Christentum. Ich bin das Licht der Welt, ich bin der wahre Weinstock, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5. Da im Eingangsbereich gab es Fenster und in diesen Fenstern gab es messianische Kronen. Die mussten nach Sacharja 6, 9 bis 15 hergestellt werden und dort platziert werden. Diese Kronen sollten symbolisieren das Königtum und das Priestertum, das einmal, wenn der Messias kommt, vereinigt wird. Es gab eine Gewaltentrennung in Israel. Ein Priester konnte nicht König sein. Ein König nicht Priester. Aber in dem Messias sollte einmal alle Gewalt vereinigt werden, weil sie in ihm nie missbraucht werden kann. Und so hat man diese Kronen hier hingestellt. Und in Lukas 21 lesen wir, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern im Tempel die Weihgeschenke betrachtete. Das war der goldene Weinstock, das waren die messianischen Kronen in den Fenstern. Das wies alles darauf hin auf Jesus Christus, der eben König und Priester sein sollte. Aber der Hohe Rat hat ihn verworfen. Aber Millionen Menschen in dieser Welt haben in ihm den wahren König und den wahren Priester gefunden. Der Priester, der das Problem unserer Schuld gelöst hat am Kreuz, und der König, der Autorität hat über unser Leben und uns führt nach seinem Wort. Jetzt gehen wir ins Heilige hinein. Täglich mussten die Priester am Räucheraltar Rauchwerk verbrennen. Und die Bedeutung wurde schon im Alten Testament erklärt. Psalm 141, Vers 2. Lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Dieser Altar hatte vier goldene Hörner. Hörner sprechen von Macht und Gewalt. Und das weiß man spätestens, wenn man mit einem Stier Probleme gehabt hat. Nun bedeutet das hier, Gebet ist machtvoll. Beten nützt. Da kann man sagen, ja, Gott ist doch souverän. Er handelt doch eh nach seinem Willen, ob wir beten oder nicht. Stimmt nicht ganz. Gott ist souverän, ja. Und er handelt, wie er will. Aber in Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es gibt Dinge, die Gott nicht tut, wenn wir ihn nicht darum bitten. Wir gehen zum goldenen Leuchter, zum siebenarmigen Leuchter. Was ist die Bedeutung? Paulus hat in seiner Rede vor König Agrippa darauf hingewiesen. Er sagt in Apostelgeschichte 26, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Wo steht in den fünf Büchern Mose so etwas? Man kann das durchlesen, man findet nichts, und dann auf Hebräisch wieder zurück. Rückwärts, man findet nichts. Außer man bleibt beim siebenarmigen Leuchter und seiner Beschreibung in 2. Mose 25 stehen. Ja, der Leuchter hat sieben Lampen mit Olivenöl. Nun, Christus, griechisch, oder Messias, hebräisch, bedeutet der Gesalbte. Der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Also, wenn Paulus sagt, Moses hat gesagt, dass der Christus, dann weist er hin auf das Salböl in den sieben Lampen, leiden sollte. Der ursprüngliche siebenarmige Leuchter wurde von Bezaleel nicht gegossen, sondern in Schmiedearbeit mit Hammerschlägen getrieben. Und diese Hammerschläge wiesen darauf hin, Christus muss leiden. Es gab 22 Mandelblüten daran. Nun, der Mandelbaum ist der Baum, welcher Ende Januar, Anfang Februar mit seinen weißen Blüten das neue Leben des Frühlings als erster verkündet. Und dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Siebenfaches Licht auf den Lampen. Jeden Punkt finden wir symbolisch dargestellt. Und Paulus sagt mit einer Selbstverständlichkeit, Moses hat gesagt, er sagt nicht, ich interessiere mich halt ein bisschen für Typologie und darum sehe ich das so da drin und man könnte das so sehen. Er sagt, Moses hat gesagt. So klar ist die Symbolsprache. Wir gehen zum Schaubrottisch. Auf ihm waren immer 12 Brote aufgelegt, die symbolisieren das 12-stämmige Volk Israel oder die Gemeinde als das Volk Gottes. Gott sagt in Jesaja 46,4, und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haare werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und ich werde tragen und erretten. Es ist ganz interessant, wenn man nach Indien geht, da kann man sehen, wie am Morgen Götterstatuen aus den Tempeln geholt werden. Sie werden gewaschen, ihnen wird Speise vorgetragen und dann werden sie in einer Prozession umhergetragen. Aber da tragen Menschen ihre Götter. Und das ist genau der Unterschied. Der Gott der Bibel ist der Gott, der uns tragen will. Nicht wir müssen ihn tragen. Und das ist auch wunderbar, dieser Schaubrottisch, der das Volk trägt, symbolisiert in den 12 Broten, zeigt Gott, der uns trägt durch unser ganzes Leben hindurch bis ins Greisenalter. Gewaltig. Und nun sehen wir das Heilige mit Schaubrot, Räucheraltar und siebenarmigem Leuchter, war abgetrennt durch einen gewaltigen Vorhang, der Scheidevorhang. Und der sollte Israel zeigen, es gibt eine Trennung zwischen euch Menschen und Gott. Denn niemand durfte in den hinteren Raum gehen. Mit einer Ausnahme, am Yom Kippur durfte der Hohepriester einmal mit Blut von Opfern dort hineingehen. Aber sonst war das ganze Jahr vollkommen verschlossen. Gott war im Judentum noch der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Aber in dem Moment, wo der Herr Jesus starb, Matthäus 27, 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und mit diesem Moment, das war um 3 Uhr, ja, wo der Opferdienst zu Ende ging, wurde deutlich gemacht, jetzt durch das wahre Opfer, das all die symbolischen Tieropfer erfüllte, uns der Zugang zu Gott geöffnet. Jetzt gehen wir hinein. Wie gesagt, auf dem Felsen war ja das Allerheiligste gebaut. Im ersten Tempel stand dort die Bundeslade und die Vertiefung, die Salomo angefertigt hatte nach 1. Könige 6 und 8, ist heute noch zu sehen dort. Und sie ist genau 131 auf 79 Zentimeter. Das entspricht genau den 1,5 auf 2,5 Ellen der Bundeslade. Kann man noch sehen heute in der Moschee. Nun ist es interessant. Der Hohepriester, der einmal am Yom Kippur hineinging mit dem Blut von Opfern, er musste das Blut sprengen auf die Bundeslade und 7-mal vor die Bundeslade, also auf dem Felsen. Und damit wurde der Fels hier der blutbesprengte Fels. Und die Symbolik findet man schon alttestamentlich, 2. Samuel 22, 47. Und erhoben werde der Gott, der Fels meines Heils. Also dieser Fels symbolisiert Gott als der Gott auf der uns festes Fundament gibt. Und zwar nur auf der Grundlage, weil das Blut von Jesus Christus geflossen ist. Die Priester waren immer barfuß im Tempel. Und so stand der hohe Priester barfuß auf dem Felsen vor Gott. Mit innerer Furcht. Wie kann er vor Gott bestehen, so wie er war? Aber er durfte wissen, auf der Grundlage des Blutes nimmt Gott uns an. Und so kann man schön erklären, was sind eigentlich Fundamentalisten? Christliche Fundamentalisten. Das Wort wird in den Medien oft gebraucht, aber ich habe kaum jemals gesehen, dass das Wort erklärt wird. Und dabei ist es ganz einfach. Fundamentalisten sind Christen, die immer noch das Gleiche glauben wie die Christen früher. Die glauben immer noch, dass die Bibel stimmt. Aber das war der Glaube der Christen früher. Fundamentalisten sind Menschen, die glauben, allein auf der Grundlage von Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Er ist unser Fundament. Ja gut, das sind gar keine gefährlichen Leute, die haben keine Maschinengewehre zu Hause. Die sind nicht aggressiv. Das Wort wurde dann später, im späten 20. Jahrhundert wurde es dann angewendet, nicht mehr nur auf Christen, sondern auch auf extreme Muslime und noch etwas später auf extreme Hindus. Und jetzt wissen die meisten Leute nicht mehr, was das ist, ein Fundamentalist. Aber ich sage es ganz einfach, das ist jemand, der weiß, ich kann vor Gott nur bestehen auf der Grundlage des Felsens Jesus Christus. So einfach. Die moderne Archäologie auf dem Tempelberg hat ergeben, die Südmauer war direkt auf diesem Felsen gebaut. Man sieht immer noch ihre Spur und sieht, die Mauer war genau 3,15 Meter breit. Das sind 6 Ellen, wie das in der Bibel steht. Stimmt, genau. Und da im Westen und im Norden war die Mauer entlang der natürlichen Böschung des Felsens gebaut. Dadurch war dieser Fels hier, der höchste Punkt des Tempelberges, war einerseits Fundamentstein und andererseits war er Eckstein. Nicht wahr? Früher in der antiken Architektur hat man das Haus auf einen Fels gebaut. Nur dumme Leute haben es auf den Sand gebaut. Auf den Fels, damit es ein festes Fundament hatte. Und dann der erste Stein, der aufgelegt wurde. Bestimmte durch seine Position die Richtung der Mauern. Das war der Eckstein. Aber hier ausnahmsweise auf dem Tempelberg ist dieser Fundamentfelsen gleichzeitig der Eckstein. Und das entspricht Jesaja 28, 16, von dem schon die alten Rabbiner gesagt haben, dieser Vers spricht vom Messias, der einmal kommen wird. Darum so spricht der Herr der Ewige, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, eine feste Grundlage. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Eckstein und Grundlage in einem, in Christus. Paulus erklärt in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun sehen wir das Allerheiligste eingezeichnet auf dem Felsen in der Moschee heute. Ja, da die Mauer auf dem Felsen. Dann im Westen und im Norden war die Mauer entlang der natürlichen Böschung gebaut. Das Ganze war ein Quadrat von 20 Ellen. Und genau, der Abstand von hier zu hier ist genau 20 Ellen. Jetzt kann man hier einzeichnen, wo der Scheidevorhang war. Also wenn Sie mal in der Moschee hier durchlaufen, da wären Sie genau im Bereich des Allerheiligsten. Weil es ist verboten, auf den Felsen hinaufzusteigen. Es gab mal eine Ausnahme. Gustav Dahlmann, dieser deutsche Gelehrte, durfte 1910 10 Minuten drauf spazieren. Und hatte dann da Untersuchungen gemacht. Der Herr Jesus sagt zu Petrus, Matthäus 16, Vers 18, nachdem Petrus das Bekenntnis abgelegt hat, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Das bedeutet ein Stein. Und auf diesen Felsen, nicht mehr auf den Stein, auf diesen Felsen das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Nur Gott ist der Fels. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und so ist die Gemeinde im Jahr 32 am Pfingsttag gegründet, bestehend geblieben bis heute. Es gab so schreckliche Verfolgungen, aber die Gemeinde hat überlebt bis heute. Im Jahr 2002, ich habe eine Statistik gesehen, sollen etwa 200.000 Christen umgebracht worden sein. Vor allem in muslimischen Ländern. Und die Gemeinde hat überlebt, trotzdem bis heute. Das ist so eindrücklich. Die Gemeinde hat sehr Schweres durchgemacht, durch die Jahrhunderte hindurch, aber sie konnte durch des Hades Pforten, durch die Pforten des Totenreiches nicht überwältigt werden. Nun, in Epheser 2 sagt Paulus, Vers 20, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Nun, hat man ein Problem. Paulus hat doch gesagt in 1. Korinther 3, 11, einen anderen Grund kann niemand legen, das ist Jesus Christus. Jetzt sagt er hier, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Wie geht das? Nun, schauen wir mal. Das ist der Fels im Allerheiligsten. Aber der bildet natürlich ein Stück mit dem natürlichen Felsuntergrund des Zionsberges. Auf dem war das ganze Haus gebaut. Aber es gab einen Unterschied von der Felsanhöhe, der Bergspitze, bis zu diesem Felsfundament unter dem Heiligen. Das ist ein Unterschied von etwas mehr als 3 Meter. Und darum hat man hier eine Fundamentauffüllung gemacht mit großen Bausteinen, die hat man auf den Felsen gelegt. Und dann darauf das Haus. Nun, diese Bausteine auf dem Grundfelsen, der Christus bedeutet, das sind die Apostel und Propheten. Und jetzt sind wir mit der Gemeinde in der Endzeit schon ganz am Ende. Jetzt brauchen wir natürlich keine neuen Propheten mehr. Die sollen zu Hause bleiben, die brauchen wir nicht. Wir sind aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten, das ist da unten. Und ihr Zeugnis haben wir in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Wir brauchen keine neuen Propheten. Man macht doch nicht ein Fundament, eine Fundamentgrundlage nochmals da oben. Das wäre ja architektonisch ein Widersinn. Und genauso ist ein Widersinn, wenn man sagt, heute kommen die Apostel wieder neu und auch die Propheten. Wir brauchen sie nicht. Wir haben die Bibel. Das Wort allein. Das Wort, sie sollen lassen stehen, hat schon Luther gesagt. Aber diese Dinge erklären uns plötzlich plastisch, was mit diesen neutestamentlichen Wahrheiten gemeint ist. Und nun zum Schluss, wir haben ja nur noch ein paar Minuten, noch etwas zum Bau dieses prächtigen Hauses. Jetzt habe ich in der Pause schon jemand gefragt, wie war das eigentlich möglich, dass man damals so etwas überhaupt bauen konnte? Mit der damaligen Technologie. Sie ist wirklich umwerfend. Aber bevor ich über das Bauen spreche, und damit auch über Gemeindebau, über das Gegenteil ein Wort. Es gibt nämlich Leute heute, die zerstören die Gemeinde. Und das haben die Römer gemacht, mit ihrer furchtbaren Artillerie im Jahr 70 haben sie alles zusammengeschossen. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Es ist ganz ernst, wenn jemand Gemeinden zerstört und spaltet, dann kommt er automatisch unter Gottes Gericht. Ob er wiedergeboren ist oder nicht. Wenn er echt wiedergeboren ist, dann wird er nicht in die Verdammnis kommen, aber ein zeitliches Gericht hier auf Erden erfahren. Sehr ernst. Man kann alles zerstören, was andere aufgebaut haben. Oder man kann eben auch mitbauen. Nördlich vom Tempelberg gab es einen großen Steinbruch. Der war etwas höher gelegen als der Tempelplatz. So konnte man die Steine eben in ein tieferes Niveau hinunterbringen. Das war schon mal eine Erleichterung. Dort im Steinbruch hat man die Steine vorbereitet, herausgeschlagen, aber nicht ganz. Dann hat man Holz dazwischen gelegt und dieses mit Wasser übergossen. Das Holz dehnte sich aus und sprengte förmlich diese Felsbrocken heraus, aus ihren Bindungen. Das ist Evangeliumsverkündigung. Menschen, die in ihren Bindungen verhaftet sind, sündigen Bindungen, die müssen durch die Verkündigung des Evangeliums herausgesprengt werden. Aber dann sollten sie auch in Gemeinden integriert werden, dass sie weitergeführt werden können im Glauben, gestärkt, ermutigt werden können. Und das war eine ganz wichtige Arbeit. Hier sieht man ein Baumaterial in Bearbeitung. Das wurde nicht fertig geführt. Aber da sieht man noch den Bereich, wo man das Holz eingefügt hatte. Dann habe ich ganz nahe vom Tempelberg habe ich diesen Stein fotografiert. Zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Alle wahren Gläubigen sind wie Petrus Bausteine an diesem Haus. 1. Petrus 2. Den größten Baustein hat man hier gefunden, in diesem unterirdischen Tunnel an der Westmauer. Sieht man die zwei Jungs da? Die zeigen Anfang und Ende von diesem Stein. Hat eine Länge von 13,7 Meter, eine Höhe von 3,5 Metern, eine Breite von 4,6. Ein Gesamtgewicht von etwa 578 Tonnen. Hier im Modell ist er da dargestellt. Und ganz schön eingefügt, 2 Zentimeter, wie Sie hier sehen, zurückversetzt. Man hat hier alle Steine immer, jede Lage 2 Zentimeter zurückversetzt, damit, wenn man hier vorbeilief, an dieser gewaltigen Mauer, man nicht den Eindruck hätte, die Mauer sei überhängend. Weil wenn sie gerade gebaut ist, gibt sie diesen Eindruck. Und so hat man sie leicht schief gebaut, damit sie den Eindruck erweckte, sie ist gerade. Das ist weniger beängstigend. Nun, wie haben die das geschafft? Der größte mobile Kran in der Schweiz kann 500 Tonnen heben. Aber sie haben es geschafft, Sie sehen es hier. Und ganz schön platziert auf einer bestehenden Bausteinreihe. Und da fragt man sich eben, wie kann man schwere Jungs in eine Gemeinde integrieren? Aber es geht, es geht. Ja, das hat man ganz deutlich erlebt. Leute, von denen man gedacht hat, es geht nie, es geht. Das ist die verändernde Kraft des Auferstandenen. Und hier sieht man, man hat Rollblöcke mit riesigen Ochsen gespannen, Flaschenzüge als Kranen verwendet und sie haben es in gemeinsamer Arbeit hingekriegt, zur Ehre Gottes dieses Haus zu bauen, das damals in der römischen Welt eine unglaubliche Ausstrahlung hatte. Und genau in dieser Zeit vor 2000 Jahren haben viele im römischen Reich genug gehabt von den römischen und griechischen Göttern, mit ihren Kriegen und mit ihren Ehebrüchen und mit ihrer Perversion. Und sie sehnten sich nach einem unendlichen, ewigen, persönlichen Gott. Und so sind viele Nichtjuden nach Jerusalem gekommen und das war die Brücke, um schließlich Jesus Christus aufzufinden. Ich möchte schließen mit diesem Bild. Das ist ein Knochensarg, den man vor ein paar Jahren in Jerusalem gefunden hatte und es stammt eindeutig aus dem 1. Jahrhundert. Darauf eine aramäische Inschrift, Simon Banai Heichla, zu Deutsch Simon, Erbauer des Tempels. Man wusste nichts bisher von diesem Simon. Über Jahrhunderte hinweg hat man ihn vergessen. Aber jetzt wissen wir, offensichtlich war Simon einer, der mit dem Bau des Tempels etwas zu tun gehabt hatte. Und so fragt man sich, was könnte einmal auf unserem Grabstein stehen? Wir können ja über Sterben offen reden, auch wenn unsere Gesellschaft das Sterben verdrängt. Aber wir reden offen. Es ist eine Realität. Aber was hat dann schließlich dieses Leben gebracht? Und auch als Christen? Ja, vielleicht steht dann drauf, tolle Karriere. Oder dauernd in der Welt herumgereist. Oder irgendetwas, aber letztlich fragt man sich, haben wir an der Gemeinde Gottes aufgebaut oder haben wir zerstört? Und wenn dieses Zeugnis einmal stehen könnte auf unserem Grabstein, Simon Banai Heichla, Erbauer des Tempels, das wäre doch wunderbar. Und so sind wir aufgerufen als Christen. Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt, aber ist wieder gegangen. Und nun haben wir zusammen die Aufgabe als Bausteine an diesem Gebäude, dieses Licht Gottes in dieser Welt zu verbreiten, um Menschen wirklich den Sinn des Lebens zeigen zu können. Diese frohe Botschaft, wie wir mit Gott ins Reine kommen für Zeit und Ewigkeit, das auszubreiten. Und wenn wir innerlich selber zur Ruhe gekommen sind in Christus, dann hat unser Zeugnis Gewicht, dass wir auch andere Menschen helfen können, dass sie zur Ruhe kommen in Christus. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14. Damit möchte ich schließen.